jetzt zusammen sein darf. Ich freue mich, dass der Martin schon um 4 aufgestanden ist und ich das nicht tun musste. Unter ähnlichen Umständen hatte ich ihn das erste Mal kennengelernt. Da musste ich glaube, noch früher aufstehen. Da musste ich unten runterfahren, Schramberg, da im Schwarzwald. Und es war morgens um 9 schon die erste Veranstaltung. Und da hatten wir uns, glaube ich, das erste Mal getroffen. Und dann später noch einmal in der Schweiz. Und ich freue mich, dass der Martin hierher gekommen ist. Der ist eigentlich Lehrer sonst vom Besuch. Das sieht man ihm gar nicht an, nicht? Der macht einen ganz netten Eindruck. Der war jetzt auch über Neujahr bei uns und hat ein bisschen mitgesungen und mitgeholfen und die Gäste, die wir hatten, bei uns betreut. Wenn wir das Thema jetzt heute früh hier haben, Freiheit der Christen, keine Illusion. Ich weiß nicht, wie euch das geht bei solchen Themen. Ich weiß nur, wie mir das geht. Man kommt da so rein und setzt sich hin und sagt, na, da bin ich mal gespannt, was der so zu sagen hat. Und um dem so ein bisschen vorzubeugen und euch vielleicht ein bisschen mehr mitarbeiten zu lassen, dachte ich, das wäre vielleicht ganz schön für die nächsten 2-3 Minuten, euch was sagen zu lassen. Kriegt keinen Schreck, ihr müsst nicht nach vorn kommen. Und gerade da, wo ihr sitzt, ich möchte also bitten, dass für die nächsten 2-3 Minuten jeder mit seinem Nebenmann oder mit seiner Nebenfrau, gerade so wie ihr sitzt, über diese Frage spricht, was verstehe ich, nicht die anderen, was verstehe ich unter Freiheit? Und ich habe die feste Zuversicht, dass ihr, wenn ihr danach das abgeschlossen habt, beziehungsweise ich es abschließen werde, ihr vielleicht noch aufmerksamer als schon jetzt zuhören werdet. Darf ich euch also darum bitten, für die nächsten 2-3 Minuten, für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen ungewohnt, es macht nichts, gerade über die Frage spricht, was verstehe ich unter Freiheit? Ich wünsche euch ein fröhliches Gespräch und alle machen mit, ich passe auf. Auf los geht's, los, los. Das tut wahrscheinlich noch manch einem von euch auch leid. Ihr würdet jetzt gerade viel lieber noch und so mit auftrumpfen und sagen, nein und doch. Und manch einer hat vielleicht zum ersten Mal gemerkt, Freiheit ist für mich eigentlich nur ein Wort. Und konnte gar nicht so rechtes damit verbinden. Manch einer hat vielleicht gemerkt, ich habe ganz feste Vorstellungen, aber mein Gesprächspartner hat ganz andere Vorstellungen. Und wenn wir beide unsere Vorstellung von Freiheit verwirklichen wollten, oh Wacke, da würde das ganz schön unfrei werden, auch für die Nachbarschaft. Ich fühle mich hier ganz schön eingeengt von den Blümchen, aber ich werde versuchen, trotzdem ganz unverblümt zu reden und nicht durch die Blume zu sprechen. Lasst mich das aufteilen in 3 Bestandteile. Zunächst die grundsätzliche Unfreiheit des Lebens. Und die müssen wir zur Kenntnis nehmen. Als zweites dann, wir sind zur Freiheit berufen. Und dann als drittes die Frage, wie werde ich frei? In meiner Situation. Und das gilt besonders für fromme Leute, weil fromme Leute oft so einen gebundenen Eindruck machen. Im negativen Sinn. Aber wir werden das im Verlauf dieses Vortrags hoffentlich noch weiter erörtern. Zunächst also das erste, die Unfreiheit des Lebens. Und jeder, der von Freiheit redet, muss sich darüber im Klaren sein, dass grundsätzlich unser Leben unfrei ist. Es gibt keine Freiheit in diesem Sinne. Die Parolen klingen gut, sie werden schön und säuberlich auf Fähnchen geschrieben und jeder ist bereit, sich für Freiheit einzusetzen, aber wer immer Freiheit propagiert, lügt zunächst. Es sei denn, dass er seine Aussage qualifiziert. Schauen wir uns das im Einzelnen an. Als erstes unsere Geburt. Soweit es dich und mich betrifft, war unfreiwillig. Keiner hat mich gefragt, keiner hat dich gefragt, ob du geboren werden willst. Unser Leben beginnt mit der Unfreiheit. Und wir könnten das jetzt ganz durchlaufen, ja, bis zu den verschiedensten Aspekten hin zur Gegenwart. Keiner hat gefragt, ob, keiner hat gefragt, wo wir geboren werden wollen. Ich weiß nicht, ob Gießen jetzt der schönste Ort ist, ganz schön, aber manch einer wäre vielleicht viel lieber woanders geboren. Oder wo immer du herkommen magst. Keiner hat uns gefragt, von wem wir geboren werden wollen. Wenn man die Jüngeren fragt, es gibt schon manche Stimmen, die sagen, wenn ich die Wahl hätte, ich hätte mir wahrscheinlich andere Eltern ausgesucht. Das geht natürlich auch in die umgekehrte Richtung, manchmal. Keiner hat uns gefragt, in welcher Zeit wir geboren werden wollen. Es gibt ja Romantiker unter uns, die sagen, so bei Rittern und als noch diese Burgfräulein gab, das würde mir stehen. Aber jetzt in der gegenwärtigen Zeit ist alles zu hektisch und zu unruhig. Keiner hat uns gefragt, wie wir geboren werden wollen, jetzt Männlein oder Weiblein. dieser erste Anfang unseres Lebens ist grundlegend und richtungsweisend für die Zukunft schon einmal unfrei. Und wer immer Freiheit propagiert, wird an diesen Dingen nichts verändern können. Keiner hat uns gefragt, ob wir jetzt hübsch oder dick oder dünn oder groß oder klein. All diese Fragen wurden vorher nicht mit uns abgesprochen. Der Anfang unseres Lebens, und das zieht sich natürlich dann bestimmend bis zum Ende durch, ist unfrei. Und über diese Geburt hinaus gibt es ganz normale Grenzen, die die Gebundenheit unseres Lebens vorgeben. Da ist zunächst die Gebundenheit an die Vergangenheit. Wir sind gebunden nach hinten. Ich sagte eben schon bei der Geburt, wenn Mutter oder Vater mit dem Kinderwagen durch die Straßen läuft, und dann kommt so ein lieber Nachbar und schaut da rein und sagt, ach, wie hübsch ist doch das kleine Dingenchen. Ganz der Vati, die Füße. Und das Gesicht, ganz die Mutti. Wir sind geprägt. Wir haben etwas von den Eltern mitbekommen. Von der Vergangenheit, von den Erbanlagen sind wir mitbestimmt. Das betrifft jetzt nicht nur das Aussehen, das betrifft auch manch andere Aspekte unseres Lebens. Ich weiß nicht, ob diese Geschichte von dem Lehrer bekannt ist, wo die Mutti hingeht und sich nach dem Wohlergehen ihres Sprösslings erkundigt. Und der Lehrer sagt, doch, doch, einen unwahrscheinlichen Wissensdurst hat der Junge. Die Mutter sagt, ja, ja, das Wissen von mir und ein Durst vom Großvater. Das wird also alles schön aufgeteilt. Wir sind gebunden nach hinten an die Eltern, an unsere Erbanlagen. Und da sind bestimmende Faktoren, die uns zunächst an vielen Stellen unfrei machen. Und genauso sind wir gebunden nach vorn, an die Zukunft. Es gibt so viele Dinge, die wir nicht in der Hand haben, die wir, egal wie unsere Freiheit aussehen mag, nicht bestimmen können. Wir sind in der Zukunft gebunden, auch schon in der Gegenwart, an die Zeit. Jegliche Freiheit wird diese Grenze nicht überschreiten. Wir sind gebunden an den Raum. Wir sind gebunden an den Tod. Es gibt Leute, die das überwinden wollen. Ich habe davon gelesen, schon vor Jahren in Amerika, die lassen sich einfrieren, haben irgendeine unheilbare Krankheit und es gibt eingefrorene Leute, die darauf warten, dass eine Antwort auf diese Krankheit gefunden wird, dann werden sie wieder aufgetaucht, das ist möglich, medizinisch möglich. Und sie hoffen vielleicht so den Tod überwinden zu können, aber wir sind trotz allem gebunden an den Tod und noch weiter darüber hinaus, sagt die Bibel, wir sind gebunden an das Gericht. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Und danach kommt das Gericht. Wir können versuchen, diese Grenzen zu ignorieren, trotzdem bleiben sie bestehen. Wir können so tun, als ob es diese Bindungen für uns nicht gibt, aber das ist ja immer nur eine Frage der Zeit. Das wurde mir einmal deutlich, wie das sein wird, als wir im vergangenen Jahr, jetzt ist schon fast 2 Jahre her, wir haben ja jetzt 77, als wir da umgezogen sind und wir sind unten von Süddeutschland hochgezogen zur Klostermühle, dabei Obernhof zwischen Koblenz und Limburg, und wir hatten unseren Möbelwagen gepackt. Ich war eine Woche vor dem Umzug noch unterwegs in Österreich, in der Schweiz, um meiner Frau jetzt nicht so sehr im Weg zu stehen, wenn sie alles zerlegt und einpackt und die Schränke auseinandernimmt. Und dann kam der Tag des Umzugs und da war ich dann da. Und wir haben von der Selbstfahrerunion uns einen großen Laster geholt und der wurde dann vollgeladen. Einige von euch kennen den Tony Pöll, der hat dann auch doll mitgeholfen und dann so ein langer Amerikaner, der Roger, und wir haben zu dritt da gewühlt und geackert und geschafft, das war toll. Innerhalb weniger Stunden, von morgens früh bis nachmittags um 2, war alles gepackt. Richtig, wir waren stolz auf uns, wir hatten Teamarbeit, wir hatten Einsatz, wir hatten was geleistet, wir konnten uns das anschauen, was wir geleistet hatten. Wir haben gemeinsam geschwitzt und gewühlt und geackert und uns gefreut, das war eine schöne Sache. Und dann sind wir losgefahren mit dem Wagen, kamen spät nachts in der Klostermühle an, haben nachts noch ausgepackt. Und das kam, obwohl es dunkel war, im gewissen Sinne alles ans Licht. Es kam alles raus. Und mein Vorgänger in der Klostermühle hatte mitgeholfen, das auszupacken. Und er guckte sich die Sachen an und sagt, Bernhard, was ist das? Warum bringst du sowas mit? Und ich habe zum ersten Mal gesehen, was sich in wenigen Jahren an Müll so horten lässt, auf dem man so einen großen Wert legt. Es kam alles raus und ich habe mich geschämt. Er sagte, ich kam da in ein Haus, das zum Teil schon vorgeteppicht war und die hatten teilweise ihre Möbel zurückgelassen. Und wir haben so viel Schund und so viel Kitsch und so viel Zeug mitgenommen, das kaum noch fit für die Müllkippe war. Und ich schämte mich, es kam alles raus. Im Neuen Testament gibt es im 2. Korintherbrief eine Aussage, die besagt, wir werden alle, offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Wir können noch so gute Teamarbeit gehabt haben, uns noch so eingesetzt, noch so gemeinsam miteinander geschafft und geschwitzt haben. Es kommt einem alles raus. Und wenn es nicht vor den Augen Gottes Bestand hat, wertlos. Wir sind gebunden an die Zukunft, an die Zeit, an den Raum, an den Tod und an das Gericht. Und wir müssen von diesem Aspekt alles, was über Freiheit zu sagen ist, mit bedenken. Wir sind gebunden an die Gegenwart. Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart. Gebunden an unsere Triebe. Jetzt nicht nur auf der sexuellen Ebene. Das gibt ja eine Fülle weiterer Triebe. Essenstrieb. Schlafenstrieb, den Trieb nach Geborgenheit, nach Sicherheit, den Trieb, das mit den anderen mithalten zu können. Wir sind gebunden an die Ereignisse um uns herum. Katastrophen, Krisen, Dinge, die wir alle nicht in der Hand haben und die doch unser Verhalten bestimmen, egal wie sehr wir von Freiheit reden mögen. Wir können aus unserer Haut nicht heraus. Wir wollen gern, aber wir können nicht, weil uns die Kraft zur Verwirklichung fehlt. Erschreckend deutlich wurde mir das vor einigen Jahren zu Pfingsten oder kurz vor Pfingsten in Erlangen. Dort wollten wir vor der Mensa eine Freiversammlung durchführen, standen zu zweit auf so einer Kiste und hatten hinter uns so ein Plakat und wollten Dinge anmalen und erläutern und erklären. Und die Studenten, die vor uns vorüberzogen, sollten dann aufmerksam werden. Und gerade als wir beginnen wollten, kamen so zwei linke Gruppen, die Roten. Die einen russisch-rot und die anderen chinesisch rot, und die sind sich nicht allzu grün, die haben sich also nicht so gern, die beiden. Das sind zwei unterschiedliche Richtungen. Die kamen da anmarschiert mit ihren Megafonen und haben sich in so einem Dreiecksverhältnis zu uns aufgestellt, 15 Meter Entfernung. Und dann fingen die an, ihre Parolen zu blasen. Freiheit und Brüderlichkeit und gute Sachen. Wir konnten nur da stehen und Amen sagen, so sei es. Und dann haben wir einen Schreck gekriegt. Wir haben festgestellt, wie gebunden diese Leute trotz ihrer Parolen sind. Auf einmal gingen die Chinesisch-Roten, die sind ja ein bisschen aggressiver, rüber zu den Russisch-Roten, bin froh, dass die uns nicht so zur Kenntnis genommen haben, haben denen das Megafon weggenommen und haben mit der Faust richtig ins Gesicht geschlagen, im Namen der Freiheit, der Brüderlichkeit, brüderlich zugehauen. Gebunden in der Gegenwart an uns selbst. Wir können aus unserer Haut nicht heraus. Wir sind gebunden an unsere Unfähigkeit. Als ich 4, 5 Jahre alt war, kann ich mich an ein Ereignis erinnern. Wir wohnten auf dem Land in der Nähe von Hildesheim und ich hatte so einen kleinen Spatzen, der noch nicht fliegen konnte, gefangen. War nicht schwer, das Vieh zu fangen. Und da hatte ich den und war stolz, war Mittelpunkt meiner Freunde und meiner Umwelt. Und am Spätnachmittag kam von gegenüber der Sohn des Landwirts mit Motorrad. War damals noch was ganz Besonderes. Das hat er gerade an dem Tag erstanden. Und die Landwirte können ja Spatzen nicht allzu gut ausstehen. Die haben die Viecher nicht so gern, weil die das Korn wegfressen. Und da gab es einen Haufen von dem Zeug. Nicht von dem Korn, von den Spatzen. Und der sagte zu mir, Bernhard, du darfst mit mir auf dem Motorrad fahren, wenn du den Spatzen tot machst. Und das wollte ich nicht. Und ich wollte auf dem Motorrad fahren. Und meine große Schwester sagt, tu es nicht. Mein Herz sagt, tu es nicht. Und die anderen drumherum standen, was würde der jetzt machen? Ich als Einziger dürfte mitfahren auf dem Motorrad. Und ohne zu wollen und doch nicht anders zu können, nahm ich dieses arme Vieh und habe es mit aller Wucht an die Wand geklatscht. Hätte heulen können. Gebunden. Gebunden an uns selbst. Und wer immer von Freiheit redet, muss entweder diese Bindung überwinden oder muss die Freiheit im Rahmen dieser Bindung sehen. Und muss gleichzeitig, wenn er von Freiheit spricht, sagen, wie auch immer die Freiheit aussehen mag, irgendwo liegen Bindungen vor, denn Freiheit ohne Bindung ist nicht möglich. Freiheit ohne Bindung ist nicht möglich. Mach das, woran du gebunden bist, frei. Lass mich noch einmal erläutern, was ich meine. Richtige Bindung bringt nämlich richtige Freiheit. Lass mich mit einem ganz banalen, primitiven Beispiel versuchen, das zu verdeutlichen. Früher, als es mit den Flugzeugentführungen noch nicht so üblich war, da durfte man manchmal vorne auf dem Flug von Berlin-Hannover oder Berlin-Frankfurt noch in die Kabine gehen und sich neben den Piloten hucken. Und ich habe das einmal gemacht, weil ich neugierig war. Und nur mal angenommen, wir kommen jetzt nach Berlin, der Flughafen liegt ziemlich mitten in der Stadt und ich beobachte und gucke damit raus und frage den Piloten, ich habe es nicht gemacht, nur mal angenommen. Ich hätte das gemacht. Ich war nicht ganz so dumm, aber ich hätte es ohne Weiteres sein können. Und ich hätte gefragt, sagen Sie, was machen Sie jetzt? Und er sagt, wir landen. Und ich sage, wo? In Berlin. Ich sage, schön, aber wo in Berlin? Da unten ist so ein Streifen. Ich sage, na Mann, hören Sie mal zu, Sie sind doch gebildet. Sie haben doch studiert, Sie haben doch Ahnung. Warum auf diesem schmalen Streifen? Seien Sie nicht so furchtbar engstirnig. Und er sagt, stör mich nicht, ich muss mich konzentrieren. Und ich hätte gesagt, ja, einen Moment, ich bin ein freier Mensch und ich will mich hier nicht unnötig an die Kette legen lassen. Ich will Freiheit und ich will, dass Sie irgendwo anders landen. Sagt, junger Mann, wenn Sie nach Berlin wollen, entweder müssen wir uns hier an die Landebahn binden oder Berlin ist für Sie erledigt. Dann haben Sie schon ein Stückchen Freiheit genossen, aber verhältnismäßig kurz und verhältnismäßig einengt und verhältnismäßig tödlich. Freiheit ist immer mit Bindung verbunden und richtige Bindung befreit. Wer sich also bereitwillig an der richtigen Stelle bindet, hat die Möglichkeit, siehe Beispiel Landebahn, eine ganze Stadt zu genießen. Wer meint, hier an der ersten Stelle sich nicht binden zu müssen, aus falsch verstandener Freiheit heraus, wird nichts mehr genießen können. Und diesen Satz zu dem ersten Teil wollen wir uns merken, deshalb wiederhole ich ihn noch einmal. Keine Freiheit ohne Bindung. Die Rückfrage ist das, woran du gebunden bist, befreit. Richtige Bindung bringt richtige Freiheit. Bist du an der richtigen Stelle gebunden? Zum zweiten Punkt, wir sind zur Freiheit berufen, eben wurde es aus dem Galaterbrief schon vorgetragen. Ihr seid zur Freiheit berufen und ich wiederhole noch einmal, keine Freiheit ohne Bindung. Wenn also die Bibel von der Freiheit spricht, hat sie immer eine Bindung im Auge. Geht nie an der Bindung vorbei. Wenn ich von Freiheit rede, meine ich damit, und ich hatte es einmal in einem Lexikon nachgeschlagen, das, was in der Bedeutung dieses Wortes alles drin liegt. Zur Freiheit gehören Begriffe wie Schutz, Liebe, erwünscht sein, vollberechtigt, unbelastet, ungehindert, unbekümmert, die Möglichkeit haben, sich maximal entfalten zu können. Die Möglichkeit haben, sich maximal entfalten zu können, und in diesem Sinne sind wir von Gott zur Freiheit berufen. Zwei Dinge, die wir dazu betrachten wollen. Einmal das Leben Jesu, denn Jesus ist frei, hat Freiheit vorgelebt, hat Freiheit praktisch demonstriert. Im Rahmen der vorgegebenen Bindungen. Und Jesus macht frei. Und das wird der Hauptaspekt sein, der uns hier beschäftigen soll. Zunächst, Jesus ist frei, frei durch die vorsätzliche, bewusste Bindung an den Vater. Es lag also im Leben Jesu eine Bindung vor. Frei im Leben Jesu nicht im Sinne von willkürlich, ich tue und lass, was ich will, ohne irgendeine Einschränkung. Im Gegenteil. Wer das Leben Jesu beobachtet, muss einfach zur Kenntnis nehmen, und die Feinde und Freunde haben es gleichermaßen zur Kenntnis genommen. Hier ist ein Mann, der frei ist, der Freiheit gibt, der frei macht, der Freiheit ausstrahlt, der Freiheit propagiert und doch gebunden ist. Es mag den einen oder anderen unter uns erstaunen, wenn wir im Johannesevangelium im 5. Kapitel lesen, dass Jesus sagt, er wäre unfrei. Er könnte eigentlich nicht tun. Und eben weil er das erkannt hat, ich kann nichts tun, weil er nichts tun wollte, außerhalb der Bindung an seinen Vater, konnte er so frei sein wie sein Vater. Absolut frei ist nur Gott. Frei nicht im Sinne von willkürlich. Frei auch immer im Sinne von gut, weil Gott gut ist. Es heißt in Johannes 5, Vers 19, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts, nichts von sich selber, sondern was er sieht, den Vater tun, denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Und dann noch einmal in Vers 30 wiederholt, ich, so spricht Jesus, kann nichts von mir selber. Und trotzdem war er frei. Niemand hat Jesus das Leben genommen. Freiwillig kam er in diese Welt. Freiwillig gab er sein Leben. Und er hatte von Gott die Freiheit bekommen, sein Leben wiederzunehmen. Zigmal vor seinem Tod wollten die Leute Jesus töten. Sie wollten ihn steinigen, sie wollten ihn in den Abhang runterwerfen, sie wollten ihn umbringen, sie wollten ihn loswerden. Und Jesus ist jedes Mal mitten durch sie hindurchgegangen und hat ihnen gesagt, noch nicht.
So frei war Jesus. Noch nicht. Meine Zeit ist noch nicht gekommen, noch nicht.
In Johannes 10 sagt der Herr Jesus, niemand nimmt mein Leben von mir. Ich lasse es. Das ist Freiheit.
Ich bestimme aufgrund meiner Bindung an den Vater. Ich tue nichts, was außerhalb dieser Bindung stehen könnte. Ich habe mich bewusst an dieser Stelle engstirnig, einseitig an meinen Schöpfer Gott, an meinen Vater gebunden.
Deshalb bin ich frei. Kann tun und lassen, was ich will.
Im Rahmen dieser Bindung an meinen Gott. Ich will das, was Gott will. Und bin so frei wie Gott.
Freiwillig gekommen. Freiwillig gestorben.
Freiwillig für uns in den Tod gegangen, um all das, was uns bindet, wegnehmen zu können.
Ich habe Macht, mein Leben zu lassen. Ich habe Macht, es wiederzunehmen. Solch Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Und an diesen Vater hatte Jesus sich gebunden.
Dieser Jesus, der so frei war, so freiwillig in den Tod ging, um alle falschen Bindungen dieser Welt zu zerstören, sagt, dass er frei macht.
In Johannes Kapitel 8, Vers 36 heißt es, wenn euch der Sohn frei macht, so seid ihr recht frei.
Keine Freiheit ohne Bindung. Offensichtlich muss hier eine Bindung an den Sohn geschehen, damit ich die rechte Freiheit erfahren, erleben und ausleben kann.
Die Gefahr, die jetzt hier besteht, ist die, dass wir Freiheit als Schlagwort stehen lassen. Und deshalb müssen wir versuchen, es zu füllen.
Wenn Jesus befreit, geht es in zwei Richtungen, eigentlich zunächst in drei. Aber grundsätzlich in zwei. Er befreit von und er befreit für. Wer nur das eine sieht, hat eigentlich das Wesen der Freiheit noch nicht verstanden. Jesus macht nie nur frei von irgendwelchen Bindungen, er befreit immer für etwas. Und in dieser Freiheit, die für, die pro ist, sollen wir bestehen. Jesus befreit zunächst von unserer Vergangenheit, von der Schuld, die jeder mit sich herumträgt. Deshalb ist er freiwillig gekommen, um das, was uns in der Vergangenheit bindet, was uns von der Vergangenheit bis hin in die Gegenwart und auch in die Zukunft hinein begleiten wird, wegzunehmen.
Nimmt Schuld weg. Man kann Schuld ignorieren. Man kann Schuld totschweigen. Man kann Schuld verdrängen, aber man kann sie nicht wegnehmen. Und Schuld wird uns immer einholen, wird uns immer überrollen. Es ist nur eine Frage der Zeit, es sei denn, dass sie weggenommen wird von Jesus. Und er ist der Einzige, der mit der Frage der Schuld fertig wird.
Jesus befreit, bewältigt meine Vergangenheit. Jesus befähigt für die Gegenwart und Jesus bewahrt für die Zukunft. Deshalb ist die Freiheit, die Jesus bietet, immer totale Freiheit. Aber ich wiederhole, keine Freiheit ohne Bindung. Jesus gibt nicht Freiheit Pfund- oder Zentnerweise weg und sagt, hier bist du gebunden, ich gebe noch ein Pfündchen Freiheit dazu. Die Freiheit geschieht nur in der bewussten, vorsätzlichen Bindung an diesen Mann, Christus.
Jesus sagt zweimal, so wie der Vater mich geschickt hat, so schicke ich euch.
Ich kann nichts von mir selber tun. So wie der Vater mich schickt, schicke ich euch. Ihr könnt nichts von euch selber tun. Bindet euch an mich.
Ich mache euch frei. Lasst mich gerade 5 verschiedene Aspekte nennen, von denen Jesus uns befreit und gleich das Gegenstück dazu aufzählen.
Wofür er uns dann befreit?
Von und für.
Er befreit uns zunächst von der Zeit, Hetze und Tod dieses Lebens.
Psalm 39, Vers 7 heißt, sie machen sich viele vergebliche Unruhe.
Jesaja 57, Vers 10, du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege.
Tod ist ja nicht nur eine Sache, die uns mit dem physischen Tod endlich erreicht hat, sondern Tod ist eine Sache, die sich durch das ganze Leben hindurchzieht und nur der, der erlöst ist, hat Zeit und Tod nicht mehr zum Feind.
Tod begegnet uns Tag für Tag.
Wenn uns Dinge wegsterben, Freude stirbt, Begeisterung stirbt.
Wenn dies oder jenes, was uns vielleicht ergriffen hat, stirbt, Liebe zum Nächsten, Liebe zum Partner stirbt. Wenn die Bereitschaft zum Nachgeben stirbt, wenn die Freude stirbt. Tod ist ein Kennzeichen einer gottlosen Welt. Dinge, die lebendig begannen, enden im Tod, es sei denn, dass ich mich an Christus binde.
Und Christus macht frei.
Von Zeit, dass die Zeit nicht mehr mein Feind ist, dass ich mich von der Zeit nicht mehr treiben lassen muss, weil ich mich jetzt anders gebunden habe. nämlich an Christus. Und Christus ist der Herr der Zeit. Und ich bekomme eine neue Dimension. Er befreit mich für die Ewigkeit, für das Leben, für die Ruhe in ihm. Und wenn ich mich an Christus gebunden habe, stelle ich fest, dass Gott Zeit gibt für alles, was er getan haben will. Dass also Zeit nie mehr zum Feind wird. Gott gibt mir Zeit für alles, was er getan haben will. Und wenn ich feststelle, Zeit will mich treiben, darf ich getrost zurücktreten und sagen, tut mir leid. Ich bin nicht an die Zeit, bin nicht an Betriebsamkeit gebunden, nicht an die Menge meiner Wege gebunden. Meine Bindung lautet Gott. Und wer sich hier bewusst an Gott bindet, bekommt auf einmal die Zeit zum Freund. Ich bekomme das richtige Verhältnis zur Zeit. Dinge, die vielleicht gestorben waren im Umgang mit dem Nächsten. Liebe zu meinem Nächsten. Freude am Glauben oder Freude überhaupt am Leben. Dinge, die so weggestorben sind, werden neu belebt durch diese Bindung an Gott. Ich bekomme eine neue Gelassenheit, eine neue Geborgenheit aufgrund der Gemeinschaft mit meinem Schöpfer. 1. Johannes 5 heißt es, wer den Sohn hat, wer sich hier gebunden hat, nicht etwas über ihn weiß, sondern wer ihn hat, nicht irgendwie verschwommen an ihn glaubt, sondern wer ihn hat, nicht im Sinne von über ihn verfügen, sondern haben im Sinne von sich ihm anvertraut, ausgeliefert haben. Wer so den Sohn Gottes hat, wer um die Gegenwart Christi in seinem Leben weiß, der hat das Leben. Und dieses Leben ist nicht mehr tot zu kriegen. Das ewige Leben. Leben, das den Tod überwindet, den Tod überwunden hat. Jesus macht frei und dann ordnet er all meine Wege, die sich sonst so zu zerstreuen scheinen. Er macht frei von der Diktatur der Triebe, das ist das Zweite. Das Erste also, er befreit von Zeit, Hetze und Tod, befreit für ewiges Leben, für die Geborgenheit in Gott und die Gemeinschaft mit Gott. Und aus dieser Geborgenheit und Gemeinschaft mit Gott bekomme ich ein neues Verhältnis zur Zeit. Jesus befreit von der Diktatur der Triebe. Ich hatte es vorhin erläutert, wie wir wollen und doch nicht können, so wie Paulus das im Römer 7 schreibt. Das, was ich will, kann ich nicht. Und das, was ich nicht will, tue ich. Das ist das Wesen unserer Triebe, das Wesen unseres Lebens. Und niemand kann sich von sich selbst trennen. Wir sind zu eng mit uns verbunden. Jesaja macht dich frei. Du bist zum Herrschen berufen, indem du dich von Gott beherrschen lässt. Man kann nur herrschen dort, wo man selbst beherrscht ist. Und wenn man selbst von Gott beherrscht ist, kann ich es lernen, mich selbst zu beherrschen. Jesus macht frei zum Herrschen. Im 2. Korinther 3, Vers 17, da wird uns gesagt, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Gott macht frei, sodass die Triebe, die wir alle haben, die egal wie gläubig du bist oder wie lang du schon im Glauben stehst, auch dir immer wieder zu schaffen machen werden. Nur dann überwunden werden können, wenn ich mich hier bewusst an Jesus binde. Ganz bewusst mich, so wie ich bin, bejahe. Mich von Gott auf den Ebenen meiner Triebe beherrschen lasse. Als Drittes, Jesus macht frei von Angst und Sorge, von dem Leistungsdruck, den uns diese Welt aufzwingen will, auch die fromme Welt. Jesus macht frei von Angst und Sorge, von dem Leistungsdruck, von der Ehrsucht und der damit verbundenen Lieblosigkeit. Wir können uns an Petrus erinnern. Dieser Mann, der seiner Klappe nach aus Berlin hätte kommen können. Der also überall vorneweg war, ich mach und ich setze mich ein und ich lasse mein Leben und dies und das und jenes. Und der dann Jesus verleugnete, der ehrsüchtig war, der lieblos wurde, der an sich dachte, der sich irgendeinem frommen Druck ausgesetzt fühlte und meinte, ich muss was leisten, ich muss was bringen, wenn alle dich verlassen, ich dich nie. Und dann hat er die große Freiheit Jesu erlebt. Und Jesus begegnet ihm in Johannes 21 und fragt nicht, Petrus, hast du etwas aus deinen Fehlern gelernt? Petrus, bist du bereit, jetzt richtiger zu glauben? Petrus, bist du bereit, dich jetzt wenigstens mehr für mich einzusetzen? Petrus, schämst du dich auch kräftig? Nichts davon. Nur eine Frage, ihr wisst, wie die Frage lautet. Wie heißt sie? Hast du mich lieb? Diese Frage kann nur der beantworten, der sich ganz bewusst der Liebe Gottes ausgesetzt hat. Der sich so an Gott bindet, dass das Wesen der Liebe Gottes mich erfüllt, ich mich geliebt weiß. Und dann fragt Jesus nicht nach unserer Leistung, fragt nicht nach diesem oder nach jenem,
fragt nicht einmal nach dem rechten Glauben. Er fragt nur, hast du mich lieb, ist Freiheit. Und die Liebe treibt die Angst aus. Dort, wo man sich geliebt weiß, wo man liebesfähig wird, hat Sorge keinen Platz mehr. Jesus macht frei von Angst und Sorge, indem er uns seine Liebe in das Herz hineinlegt, wie es im Römer 5 gesagt wird. Als Viertes macht uns Jesus frei von menschlichen Meinungen. Das heißt in den Sprüchen 24, Vers 1, folget nicht bösen Leuten. Und doch ist es genau das, was jeder von uns dafür doch tut. Wir hören auf das, was die Leute sagen. Wir achten auf das, was wir meinen, könnten die Leute so und so denken. Und wir haben Angst, hier irgendwie aufzufallen und versuchen uns anzupassen. Das fängt schon bei den kleinsten Kindern an und es wird im Alter nicht abgestreift, es wird nur noch schlimmer. Und nur noch klüger können wir verbergen, dass wir uns eigentlich in unserem Herzen anpassen an die Welt, in der wir leben. Unser ganzes Leben, unser ganzer Lebensstil, unsere Furcht vor den Leuten, unsere Zurückhaltenheit in Bezug auf das Zeugnis des Glaubens ist ein Zeichen dafür, dass wir den bösen Wegen dieser Welt Folge leisten. Dass wir uns angepasst haben an das materialistische Denken unserer Zeitgenossen. Dass wir uns angepasst haben, wenn nicht im Reden, so doch im Lebensstil, an die Gottlosigkeit dieser Zeit. Und Jesus sagt, ich mache dich frei von menschlicher Meinung. Wir legen ja so viel Wert darauf, dass die Leute uns richtig einschätzen, uns richtig sehen, uns richtig verstehen. Wir ja keinen falschen Eindruck machen. Wir hatten gerade einen Pfarrer bei uns in der Bibelschule, der unterrichtet hat. Und er erzählte, wie er anfing in seiner Gemeinde aus der Landeskirche, die Kinder nicht mehr zu taufen, wenn die Eltern nicht bereit waren, sie wirklich im Glauben zu erziehen. Und es waren Haufen Kinder, die nicht mehr getauft werden sollten. Das kam vor den Dekan, kam dann vor die Kirchenleitung und der Dekan fing an, mordsmörderisch zu schimpfen. Er sagt, ich habe nichts dagegen, dass Sie sowas in Ihre Gemeinde machen. Sie können alles machen, was Sie wollen. Nur wenn mein Name und mein Ruf dann in Mitleidenschaft gezogen wird, das geht zu weit. Dem ging es nicht mehr um die Sache Jesu. Dem ging es nicht mehr um das Wort Gottes. Ihm ging es nur um die Meinung seiner Vorgesetzten. Und wir erheben uns zu schnell darüber und sagen, das ist ja scheußlich. Und wir tun genau das Gleiche. Jesus macht frei von der Meinung der anderen. Er gibt mir die Möglichkeit, mich an Gottes Maßstäben zu orientieren. Gestern Abend sprachen wir bei uns mit Konfirmanden darüber. Alles in diesem Leben bedarf einer Bedienungsanleitung. Keiner von uns würde es wagen, ein Auto einzufahren, ohne die Bedienungsanleitung gelesen zu haben. Und jeder ist bereit, sich an die Begrenzungen, die eine solche Bedienungsanleitung mit sich bringt, zu halten. Weil sonst die Garantie nicht eingelöst wird, wenn vorzeitig was kaputt geht. Jesus macht frei von der Meinung der anderen, indem er mir die göttlichen Maßstäbe in der göttlichen Bedienungsanleitung für das Leben gibt. Und es ist erforderlich, dass ich in dieser Freiheit bestehe. Mich der göttlichen Bedienungsanleitung unterwerfe. Nicht frage, was denken oder sagen die anderen, sondern was sagt der Herr? Und egal, was die anderen sagen oder denken. Ich will in dieser Freiheit bestehen, mich an das halten zu dürfen, was richtig ist. Ich will richtig gehen, gerecht leben, richtig gehen, Gerechtigkeit praktizieren. Geh richtig. Orientiere dich an den Maßstäben Gottes. Jesus befreit für die göttlichen Maßstäbe. Und göttliche Maßstäbe mögen hier und da beengend erscheinen. Letztlich sind sie befreiend, so wie eine Bedienungsanleitung, wie ich es eben sagte. Da gibt es Vorsichtsmaßregeln, da gibt es Einengung, wenn du ein neues Auto kaufst, ersten 1000 Kilometer nach Möglichkeit nicht schneller als 80 oder 90. Wenn einer sagt, darüber setze ich mich hinweg, das ist zu einengend, kann man ja machen. Man kann ja schon gleich die ersten 1000, 2000, 3000 Kilometer mit 180 fahren. Und dann hat man das Auto wahrscheinlich schon auch zu Ende gefahren, das ist dann vorbei. Da hat man die große Freiheit genossen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Gott möchte, dass wir uns maximal entfalten können. Deshalb die Bindung, die bestimmt hier und da mit Beschränkung verbunden ist, aber die immer zur Befreiung führt. Immer zur maximalen Entfaltung führt. Und als Letztes, Jesus macht frei von Gesetzlichkeit und falsch verstandener Religiosität, die ohne Realität von so vielen praktiziert wird. Religion ohne Wirklichkeit ist tödlich. Das richtige Reden, das richtige Singen, das richtige Aussehen, das richtige Verhalten, aber kein Leben ist tödlich. Und so viele von uns haben es. Jesus sagt, ich decke auf. Der Buchstabe tötet dich, der bringt dich um. Ich decke das auf, wenn du dich an mich bindest und mach dich frei für den echten Glauben. Echter Glaube, was ist es? Echter Glaube heißt, ich weiß, was er sagt, ich glaube, dass er das, was er sagt, tun kann und im Gehorsam rechne ich damit, dass er es tun wird. Dazu befreit Jesus. Ich höre, nehme zur Kenntnis, was er sagt. Ich glaube ihm, dass er das kann, was er sagt. Und im Gehorsam gehe ich den Schritt in der festen Annahme, er wird das, was er sagt, auch tun. Für diesen Gehorsam, für diesen glaubenden Gehorsam will uns Jesus befreien. Für einen Glauben, der es uns ermöglicht, Gott in Aktion im persönlichen Leben neu zu erleben. Nicht für einen Glauben, der nur kopfnickend bejaht, sondern Glaube, der treibt. Für einen Glauben, der in Bewegung setzt, das ist ja immer das Kennzeichen des Glaubens. Nicht die Rechtgläubigkeit, sondern dass dieser Glaube mich recht in Bewegung setzt. Das, was dich in Bewegung setzt, das, was du glaubst, egal, was du sagen magst, das, was dich veranlasst, dies oder jenes zu tun, ist letztlich dein Glaubensbekenntnis. Wenn nicht bekannt, so doch gedacht. Jesus will frei machen. Frei von falscher Gesetzlichkeit, von Religion ohne Realität, frei für echten Glauben, der Gott die Möglichkeit gibt, in mir und durch mich als Gott wieder wirken zu können. Wie werde ich frei? Und zu diesem letzten Punkt gerade 5 Schritte, die uns helfen sollen. Wie werde ich frei? Lasst mich vielleicht vorher noch ein Beispiel geben, um das zu erläutern, wie diese Freiheit sich auswirkt. Diese Freiheit ist dann natürlich unabhängig von Zeit und Raum, unabhängig von Umständen. Paulus, dieser Mann im Neuen Testament, der so stolz war auf seine Freiheit, so stolz war auf seine Bildung, so stolz war auf seine Erfolge, kommt zum Glauben an Christus, bindet sich an dieser einen Stelle seines Lebens, ist hier ganz, ganz eng und erlebt die große Freiheit. Die Freiheit ist so groß, dass man sich ein Kittchen leisten kann. Die Freiheit ist so groß, dass man es verkraften kann, geschlagen zu werden. Man wird frei von den Bedürfnissen des Körpers. Man wird frei von dieser Meinung der anderen. Man wird frei von den Trieben, weil man sich von Gott getrieben weiß und sich an Gott gebunden hat. Und Gott lässt sich nicht binden, egal wo man sitzt, egal was geschieht. Und Paulus sitzt im Gefängnis, Apostelgeschichte 26. Schon ziemlich lange im Gefängnis. Ziemlich verkommen, geht ihm nicht so gut. Und dann darf er sich vor dem König Agrippa verantworten. Dieser Mann in Ketten steht vor dem sogenannten freien König, der in seiner königlichen Robe dort sitzt und fängt an zu predigen. Und fängt so an zu predigen, dass nachher das Ganze umgedreht ist. Und Paulus, der Freie, erscheint und der König Agrippa gebunden ist. Der König Agrippa auf einmal merkt, wie gefangen er ist. Der Paulus demonstriert seine Freiheit. Freiheit ist unabhängig von äußeren Umständen. Freiheit ist unabhängig von dem, was ich habe oder nicht habe. Freiheit liegt allein in der Bindung an Gott und nicht in dem sogenannten Wohlergehen. Wie werde ich frei? 5 Schritte, die uns dazu helfen sollen. Das erste, ich muss ablegen. Ausziehen. Die ganzen falschen Bindungen loslassen. Dazu bedarf es keiner Fähigkeit, sondern nur der Bereitschaft. Bin ich bereit, alles, was mich in dieser Welt bindet, alles, was mich in Angst und Sorge treibt, alles, was mich nach der Meinung der anderen fragen lässt, bin ich bereit, es loszulassen, abzulegen, abzugeben am Kreuz Jesu Christi. Aber dieses Abgeben ist zu wenig. Zu viele von uns haben es versucht. Ich wollte loslassen und dann hatte ich nichts in den Händen und musste es notgedrungen wieder greifen. Nach dem Ablegen kommt das Annehmen. Nicht irgendetwas annehmen, nicht nur Vergebung annehmen, das ist notwendig. Aber Vergebung annehmen ist noch keine Erlösung, noch keine Befreiung. Das behandelt nur meine Vergangenheit. Christus will mehr als nur meine Vergangenheit bereinigen. Deshalb nehme ich ihn selbst. Und er befähigt. Ablegen, um ihn anzunehmen. Um mich vorsätzlich an ihn zu binden. Nicht nur von ihm Vergebung zu erbitten, sondern ich will ihn selbst als verbindlichen Herrn meines Lebens. Das erste, das Ablegen. Das zweite, das Annehmen. Und jetzt kommt das dritte, das Aneignen. Dass ich mir diesen Christus, den ich im Glauben auf sein Wort hin, weil er mir vertrauenswürdig erscheint, angenommen habe, jetzt aneigne. Das heißt, ihn kennenlerne. Gemeinschaft mit ihm praktiziere, ihn verstehen lerne. Um dann im Gehorsam das, was ich in ihm bekommen habe, anzuwenden. Und ich glaube, dass bei diesem dritten und vierten Schritt bei uns so viele Schwierigkeiten vorliegen. Wir sind bereit abzugeben, wir sind bereit ihn anzunehmen und machen dann einen Punkt. Wer in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, leben will, muss nicht nur annehmen, er muss aneignen,
indem er durch praktische Anwendung Gehorsam lernt, einübt, das mit Anstrengung verbunden. Und ich glaube, und ich schließe jetzt von mir auf andere, dass wir zu oft Angst vor dieser Anstrengung im Glauben haben. Wir haben hier irgendwie ein falsches Verständnis und meinen, das wird mir doch alles geschenkt. Schon, das stimmt, das wird dir geschenkt, aber du musst selbst auspacken. Wenn du es nicht auspackst, aneignest, hat es keinen Wert. Ich habe meiner Frau vor Jahren eine Nähmaschine geschenkt. Das war ganz praktisch und billig. Zunächst, die Nähmaschine war teuer, aber im Laufe der Zeit wird es ganz, ganz billig, weil sie alles selber näht. Nur das Geschenk anzunehmen, das setzt ihre Bereitschaft voraus, ihre alte Gammelnähmaschine abzugeben. Die loszulassen, denn zwei Nähmaschinen hatten auf dem Tisch nicht Platz. Die alte wurde abgegeben, die neue wurde hingestellt und sagte, Dankeschön, bist lieb. Schön, jetzt hat sie das Ding gehabt. Sie hat also angenommen, was ich ihr gegeben habe. Aber jetzt musste sie aneignen. Und es war ein bisschen komplizierte Nähmaschine. Ich habe jetzt von Nähmaschinen keine Ahnung. Die Preise kenne ich jetzt ein bisschen. Aber sonst von dem technischen Funktionieren absolut keine Ahnung. Nur habe ich gemerkt, dass es nicht so leicht war, sich mit diesem Ding auszukennen, um es nachher maximal gebrauchen zu können. Und ich glaube, dass es hier bei uns hapert. Wir packen zu wenig, was uns in Christus geschenkt wurde, aus. Und nachdem sie sich ein klein wenig damit vertraut gemacht hatte, musste sie lernen, anzuwenden. Und es war schwierig. Das hat schon Freude gemacht, aber es war mit Anstrengung verbunden. Da wurde manches falsch gemacht. Hätte sie gesagt, das Ding näht ja nur falsch, was hat es für einen Wert, ich will die nicht mehr haben, dann hätte sie eigentlich die ganzen Möglichkeiten dieser Maschine nie ausnutzen können. Hätte eigentlich nie gewusst, was hier alles vorliegt. Deshalb heißt es im Philipperbrief, schaffet, schaffet, dass ihr selig werdet. Nicht verdient euch eure Erlösung, das können wir nicht. Aber gewöhnt euch an das, was ihr bekommen habt. Packt diesen Christus, der in euch hineingelegt worden ist, aus. Die Jahreslosung sagt, die ganze Fülle der Weisheit, der Erkenntnis Gottes liegt verborgen. Muss rausgebuddelt, muss gesucht, muss erforscht, muss angewendet. Durch Übung muss ich mich damit vertraut machen. Und das ist mit Anstrengung verbunden. Ich muss also ganz konkret, Schritt für Schritt, unter der Bereitschaft, auch Fehler zu machen, jetzt erkennen, was mir Gott in Christus geschenkt hat. Anwenden, das heißt im Gehorsam einüben, das ist mit Anstrengung verbunden und habe keine Angst vor dieser Anstrengung, weil sie zur Befreiung führt. Meine Tochter ist in der Schule, ist anstrengend, schreiben, rechnen lernen, eins und eins und all die Sachen, kompliziert. Für ihr Alter, für mich nicht mehr so sehr. Und sie muss sich anstrengen. Aber wenn sie sich angestrengt hat und es kann, ich kann es, ist befreiend, unwahrscheinlich befreiend. Wenn man sich an der richtigen Stelle nicht anstrengt, unwahrscheinlich belastend. Deshalb ist also Freiheit auch mit Anstrengung, mit Mitarbeit verbunden. Freiheit verpflichtet. Und dann kommt das Letzte. Dort, wo ich anwende und bereit bin, mich anzustrengen, wird Freiheit zur Angewohnheit. Und das ist die Freiheit, in der wir bestehen sollen. Wo wir, weil wir abgegeben, losgelassen haben, ihn angenommen haben, alle Bindungen dieser Welt ihm zu Füßen gelegt haben, uns nur noch an ihn binden, ihn selbst meinen, ihn selbst haben wollen. Jetzt ihn auspacken, uns ihn aneignen durch die Gemeinschaft mit ihm, ihn besser kennenlernen. Schritt für Schritt versuchen anzuwenden, was er uns in sich selbst geschenkt hat. Glaubensschritte im Gehorsam auf sein Wort hin unternehmen. Ihm die Chance geben, in unserem Leben zu seinem Wort zu stehen. Wer sich darin übt, mit Anstrengung verbunden. Aber wer sich darin übt, der wird feststellen, dass Freiheit eine Angewohnheit ist. Man kann dich in dieser Welt nicht mehr binden. Besteht in dieser Freiheit, zu der euch Christus befreit hat. Wollen wir zusammen beten. Herr Jesus Christus, hab du Dank, dass du frei machst. Wirklich frei machst. Du siehst jeden Einzelnen von uns hier und siehst, woran er gebunden ist, was ihm zu schaffen macht, in seinem eigenen Leben, in seinem Denken, in seinem Fühlen, die Belastung der Vergangenheit, Bindungen in der Umwelt, die Umstände, die Ereignisse. Danke, dass du um alles weißt, dass dir nichts verborgen ist.
Schenke mir, schenke uns die Bereitschaft loszulassen, um dich ganz zu ergreifen, damit du unsere Vergangenheit bereinigen kannst, uns für die Zukunft bewahren kannst und jetzt in der Gegenwart zur Freiheit befähigst, die dich verherrlicht, die uns erfüllt mit Freude, die unsere Umwelt aufhorchen lässt, suchen lässt nach dir. Wir bitten es in deinem Namen und zu deiner Ehre. Amen. Die Bibelschüler werden jetzt ein Lied singen, das heißt, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben mich von ihm scheiden kann. Und den Chorus können wir vielleicht dann miteinander singen. Und die drei Verse werden sie dann vorsingen. Sie beginnen mit dem Chorus. Hört ihn euch gut an und dann können wir das vielleicht nachher zusammen singen. Wie bitte? Gibt es da Mikrofone? Das ist laut genug, oder?
Die sind schon an.
Sind an. Soll ich mich singen? Habt ihr den Text da?
Sag die Worte zunächst.
Ja. Ich möchte nur noch etwas zum.
Du sprichst und die hören nicht. Die hören nicht, aber du musst
alle. Ich möchte nur ein paar Worte zu dem Lied sagen. Und zwar, wenn sie diese Freiheit haben, dann sind sie bestimmt alle an Christus gebunden. Und ich glaube, dass sie dann bestimmt nichts mehr von ihm wegbringen wird oder dass sie gar nicht mehr von ihm frei werden wollen und immer in dieser Gebundenheit bleiben möchten. Und wir möchten das nur bestätigen. Der Refrain heißt, und sie können gerne mitsingen, sie sind eingeladen. Denn ich bin gewiss, dass mich weder Tod noch Leben von ihm scheiden kann.
Komm mit dem Refrain an.
Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben mich von ihm scheiden kann. Ja, dass nichts und niemand mehr mich kann scheiden von dem Herrn. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben mich von ihm scheiden kann. Ja, dass nichts und niemand mehr mich kann scheiden von dem Herrn. Gott ist immer für uns, wer kann uns noch schaden? Er hat seinen Sohn nicht verschont. Er hat ihn uns gegeben, auf das wir sollten leben. Als freie, frohe Menschen auf der Erde. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben mich von ihm scheiden kann. Ja, dass nichts und niemand mehr mich kann scheiden von dem Herrn. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben mich von ihm scheiden kann. Ja, dass nichts und niemand mehr mich kann scheiden von dem Herrn. Traurigkeit und Ängste, Hunger und Verfolgung, kann mich erst entscheiden von ihm. In der Not und Sorgen weiß ich mich geborgen, immer soll ich hören seinen Stimm. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben mich von ihm scheiden kann. Ja, dass nichts und niemand mehr mich kann scheiden von dem Herrn. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben mich von ihm scheiden kann. Ja, dass nichts und niemand mehr mich kann scheiden von dem Herrn. Und allen und allen Mächten, Welten und Kräften, brauch ich nicht mehr Hunger zu sein. Denn durch die große Liebe des Herrn Jesus Christus hab ich überwunden diese Pein. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben mich von ihm scheiden kann. Ja, dass nicht. nichts und niemand mehr. Mich kann's heilen von dem Herrn, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben mich von ihm scheiden kann. Ja, das nichts und niemand mehr. Mich kann's heilen von dem Herrn.